Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara in Wien vom Standard und der Tobias Ruf von Chiemgau 24 sitzt in Rosenheim. Grüß dich, Tobias.
Da sitzt er. Hi Lukas, hi an alle da draußen.
Wir haben jetzt schon langsam Ende November und wie wir das alle erwartet haben, ist Manuel Feller der Führende im Gesamtweltcup.
Ja, fix, klar. Ja? Das Ding ist schon durch eigentlich, oder?
Ich glaube auch. Was für ein Rennen, ja. Eins haben wir gesehen am Wochenende zu Zermatt, Tervinia. Ja, gibt es leider nicht so viel zu erzählen, reden wir aber trotzdem später drüber. Und zuerst über diesen Auftakt der Männer, das erste Männerrennen, der Slalom in Gurgel, neue Location, ein Heimsieg, ein Dreifachsieg für den ÖSV und eine Protestaktion, die da im Finale mitgespielt hat. Wird dir das Rennen gefallen, Tobias? Fangen wir mal ein bisschen allgemein an. Was ist vielleicht auch hängen geblieben bei dir von diesem Slalom?
Coole Bedingungen, schöner Sport, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Slalom halt. Also, dass da das Level extrem hoch ist und wir da immer sehr abwechslungsreiche, spannende Rennen sehen, wo auch Ergebnisse im Endeffekt ja so nicht vorhersehbar sind, ja, wie sie am Ende dann fallen, dass wir auch diese Rotation, erster Durchgang, zweiter Durchgang. Man weiß bis zum Ende nicht, was passiert. Ja, ich bin großer Slalom-Fan und fand es immer schade, dass man den Slalom immer so spät hat anfangen lassen und das in den Januar dann alles rein und vollstopfen und das Ganze jetzt so zu entzerren, gefällt mir gut. Und es ist ja tatsächlich super auffällig jetzt auch, dass wir drei Slaloms im Weltcup gesehen haben, die angesetzt waren und die alle drei super gut durchgeführt wurden konnten. Hingegen, wir sprechen nachher über Zermatt, da sind 8 Speedrennen angesetzt und alle 8 Speedrennen sind ausgefallen. So, Also deswegen finde ich es aus vielen Perspektiven gut, dass man eine Entzerrung des Slalomkalenders macht, dass man jetzt im November auch Rennen garantieren kann. Ich meine, in Gurgel, da haben es nicht mit groß Schneekanonen und was weiß ich gearbeitet. Das war eine tolle Winterlandschaft. So. Mhm. Und dann zeigt uns doch den Sport zu dem Zeitpunkt, an dem er entsprechend möglich ist. Und rein sportlich, cool. Mir hat es total Spaß gemacht. Das Einzige, was so ein bisschen anstrengend war dann, der Samstag, als das Rennen vorbei war, da habe ich so einen WhatsApp-Kontakt und der hat nicht mehr aufgehört mit, ach hier, Österreich, wir sind Weltmeister gefühlt. Ja, da kommt um 16 Uhr nochmal ein Foto mit dem Podium zur Erinnerung, weil ich es ja schon wieder fast vergessen hätte. Ich glaube, der WhatsApp-Kontakt heißt Lukas Zara. Und zufälligerweise darf der mir jetzt erzählen, wie er es denn gefunden hat.
Naja, ich bin ja da in Wien, schau gerade aus dem Fenster raus aus meiner Wohnung und hier ist natürlich Ausnahmezustand. Es liegen sich Leute in den Armen, das kann man sich nicht vorstellen.
Auch am Montag ja, noch.
Es sind noch immer alle Leute völlig aus dem Häuschen. Ja. Nein, das war natürlich, es war auch Heimvorteil, nicht? Also ich finde, das ist ziemlich klar dann rübergekommen, dass ein Dreifachsieg, der dann doch, glaube ich, kann man schon auch darauf beziehen. Es sind ja nicht nur die drei auf dem Podest aus Österreich, es waren auch 7 Österreicher im zweiten Durchgang. Ja, Österreich hat eine gute Slalom-Mannschaft, dass 7 von 8 da reinkommen, der Strolz ist ausgeschieden im ersten Durchgang, das ist schon nicht ohne. Der Fabio Gstrein war Dritter nach dem ersten Durchgang. Da sind auch ganz hohe Startnummern dabei gewesen. Das fand ich beeindruckend. Eben, es ist jetzt dann, Gstrein ist 8. geworden, also 4 der Top 8 aus Österreich. Und dann gibt es noch auf Platz 4, eine Hundertstel haben ihm gefehlt, der Dave Riding, der ja da auch sehr viel trainiert, der sein Kopfsponsor ist, eben dieses Skigebiet da, Gurgel, Obergurgel, Hochgurgel. Also ich glaube, das kann man schon ein bisschen so sagen. Wir haben ja auch letzte Woche drüber geredet, Marco Schwarz, Johannes Strolz auch extra früher aus Zermatt abgereist, um da in Gurgel zu trainieren. Die haben natürlich alles richtig gemacht, das ist aufgegangen. Ja. Und das ist natürlich überragend. Ich glaube, eben das Wetter hat mitgespielt, das war jetzt das erste Mal, dass man dort einen Slalom gesehen hat. Das Feedback ist extrem positiv. Zur Protestaktion kommen wir gleich. Aber ich glaube, da waren alle sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Es gab auch Lob für den Veranstalter. Der ÖSV, das Ziel ist ziemlich klar, dass die das als sogar als Klassiker etablieren wollen im Weltcup. Ich glaube, es ist ein schöner Hang, ziemlich steil natürlich. Ist man auch am obereren Limit. Es gibt ja da so einen Korridor, was die Regularien vorschreiben von der FIS, wie viele Höhenmeter es da sein müssen, da ist man schon eher im höheren Bereich. Ja, es war natürlich cool und diese Winterlandschaft, das war exzellent, das waren super Bilder, es waren auch Drohnenkameras dabei, es waren auch im Schnee gesteckt in einer Vertikale da Kameras, die coole Bilder geliefert haben. Ja, und dann ein Manuel Feller, der dieses Rennen einmal gewonnen hat, damit natürlich auch den Gesamtweltcup anführt. Ja. Und man muss sagen, diese Halbzeitführung hat er jetzt endlich auch einmal ins Ziel gebracht. Es war sein dritter Weltcupsieg, aber er hatte so Probleme mit, wenn er zur Halbzeit führt, auch bei der WM im Slalom war das so. Und er hat danach das schon auch erwähnt, dass das, dass diese Zeit zwischen ersten und zweiten, dass das natürlich was gemacht hat mit ihm, dass er immer wieder den Gedanken bekommen hat, das wirst du ja eh wieder nicht schaffen oder so, und dass er sich da immer wieder rausziehen hat müssen. Man muss auch sagen, die Halbzeitführung, die war so groß, dass er sie diesmal irgendwie nicht verlieren konnte dann, ja, mehr als eine Sekunde dann Vorsprung gehabt auf den dann führenden Markus Schwarz. Und vor allem im zweiten ist er auch richtig stark gefahren. Also er hatte Angst, dass durch diese Unterbrechung, die es da gab, die Sonne verschwindet hinterm Hügel und dass er dann auch schlechtere Sicht hat. Da haben wir das heute auch nochmal ein bisschen im Schnelldurchlauf angeschaut. Man muss schon sagen, diese frühen Startnummern im zweiten Lauf, die hatten auch noch eine bessere Sicht. Es wurde dann ein bisschen finsterer, was man so sehen hat können. Eben, Michi Matt hat ja da einen Sprung von 17 auf 3 geschafft. Sicher auch hat das, zumindest war das kein Nachteil, dass er da eine gute Sicht gehabt hat. Manuel Feller, ja, extrem, extrem happy. Und ich kann mich noch erinnern, er hat in der Vorbereitung gesagt, so wenig ins Schwitzen gekommen am Gletscher wie heuer ist er noch nie, weil er eben, das hat er so gemeint, weil er so gut drauf ist anscheinend körperlich. Also da hat er sich selbst ein bisschen erstaunt, dass dieses körperliche Training sich bezahlt gemacht hat. Der ORF hat schon vor diesem Rennen dann ein Interview mit ihm ausgemacht für Samstagabend und dass der dann, also ein längeres für Sport am Sonntag, dass der das Rennen dann gewinnt, war ein schöner Zufall. Da ist trotzdem erschienen zu diesem Interview. Und da hat er auch zugegeben, dass er sogar, weil diese Saison eine Saison und ein Großereignis ist, dass er sogar kurz überlegt hat, ob er die ganze Saison einmal auslassen soll. Einerseits ein bisschen privat spielt das rein, eben Zeit mit der Familie zu verbringen, aber auch eben seinen Körper mal ein Jahr Auszeit zu geben. Den Gedanken hat er anscheinend nicht so lang, aber er hat den besprochen mit seinem engsten Kreis, hat das verworfen und der wird jetzt ganz glücklich sein, dass er das so gemacht hat. Aber fand ja interessanten Aspekt noch, dass er sogar darüber kurz nachgedacht hat. Platz 2, Markus Schwarz, da muss man ganz klar sagen, da sieht man, das Speedtraining ist sehr schlecht für seine Slalomform, weil der hat fast 3 Zehntel auf Manuel Feller verloren. Ja, also das passiert ihm sonst nicht. Nein, das ist natürlich grandios, weil da ist wirklich viel darüber gesprochen worden, kann er im Slalom da überhaupt jetzt mithalten? Die Tendenz war eher nein. Und jetzt hat er alle einen besseren belehrt. Er war schon wieder in diesem unteren Teil irrsinnig schnell. Also wenn es nur darum geht, vom steilen ins flache Tempo mitzunehmen, wäre der unschlagbar, glaube ich. Hat er wieder gut gemacht. Nach diesem wirklich guten ersten Lauf da in Sölden, jetzt auch im Slalom richtig gut ausgeschaut, ist sicher nicht schlecht. Der Start mit 80 Punkten auch da rein starten, alle Achtung. Und es macht irgendwie echt Bock, wenn man es ein bisschen mit Markus Schwarz hält, ihm dazu zu schauen. Hat auch sehr viel Lob vom Trainer bekommen, hat gemeint, völlig wurscht, was der gerade fährt derzeit. Dem geht alles auf und das ist beeindruckend zu sehen. Richtig cool. Bin gespannt, wie es sich jetzt dann tut. Jetzt geht es natürlich nach Amerika. Speed, so ein kleines Speedcamp, da fliegt er jetzt quasi nach. Eben heute sollte es sein, Montag. Viele Speedläufer sind ja schon in Amerika, bereiten sich davor auf Beaver Creek. Da soll es dann die ersten Speedrennen geben. Und da wird er sich anschließen. Und dann noch Michi Matt, der Platz 3, neues Material. Das hat er ja im letzten Jahr ganz kurzfristig dann vor Saisonbeginn irgendwie geändert und hat sich da auf Augment gesetzt, jetzt mit neuem Material. Das war ein Ergebnis für die gute Seele jetzt. Ja. Er hat sich da rausgezogen aus dem Loch, nur oben ein bisschen Zeit verloren, aber dann wirklich einen starken Lauf gefahren, war ja extrem lang da in Führung, auch von 17 eben auf 30 verbessert. Ganz interessant noch, habe ich in der Krone gelesen, wenn es so stimmt, der Vertrag mit seinem Kopfsponsor, er hat Spar, die Supermarktkette als Kopfsponsor, und der ist eigentlich ausgelaufen, aber er hat das Ganze noch oben gelassen, so quasi als Investment, schreibt die Krone. Und wenn er jetzt auf Platz 3 landet, kann man eigentlich nur hoffen, dass sich dieser Sponsor ein Herz nimmt und sich denkt, okay, wir unterstützen den vielleicht weiter. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das fand ich recht interessant, dass der eigentlich schon gar nichts dafür bekommen hat und trotzdem das noch so belassen hat. Und das ist jetzt aufgegangen, glaube ich, würde ich sagen. Ja, also extrem, extrem cool aus österreichischer Sicht natürlich dieses Ergebnis. Wahnsinn auch, weil diese Disziplin natürlich so eng ist, eng beisammen, so knapp bei Abstände, wobei Feller ja wirklich einen fulminanten ersten Lauf gehabt hat, fast eine Sekunde schneller als der Rest. Und wie gesagt, auch die anderen, da ist ein Fabio Gstrein, der, ja, wenn es nur erste Läufe gäbe, wäre der auch schon weiter vorn, im zweiten ein bisschen zurückgefallen. Aber ja, noch weitere, Dominik Raschner war dabei, Simon Ruheland hat Punkte gemacht. Das ist ja aus österreichischer Sicht ein ziemlich cooles Rennen gewesen. Willst du dazu was sagen oder willst du auf die zwei Deutschen zu sprechen kommen, die da in die Punkte gefahren sind?
Nö, du hast es wunderbar ausgeführt. Also gerade Feller nach der Unterbrechung hinten raus extrem schwierig. 18. Laufzeit im zweiten Durchgang und er gewinnt das Rennen. Also das zeigt schon, wie gut der erste Durchgang war und wie anspruchsvoll und schwierig es dann im zweiten auch war, weil man krass die Spuren schon gesehen hat. Ja. Um die Tore herum. Ja, und er hat es aber schon zwischen den Läufen auch gesagt, ja, er muss es ein bisschen anders angehen, anders anfahren, als es im ersten Durchgang der Fall war. Da hatte er die Startnummer 3 und da war die Piste natürlich noch viel stabiler. Ja, also diese Brüche, die man wirklich auch krass gesehen hat, die waren einfach nicht drin. Sicht natürlich auch ein Thema. Dann, ja, wie gesagt, wir kommen nachher zum Thema Protestaktion. Auch das ganze Aufwärmprozedere ist natürlich zwangsläufig gestört, weil die klare Abläufe haben, wie und wann gehe ich in welche Vorbereitungsphase, wann ist die unmittelbare Vorbereitungsphase. Also das alles natürlich nicht leicht, auch mit dem, was du erzählt hast, was im Hinterkopf immer mitschwingt. Und ja, hey, viel, viel besser hätte es nicht laufen können. Also der Mann fürs Gesamtklassement, Marco Schwarz, liefert wieder. Der zweite Mann für den Slalom oder vielleicht sogar der erste Mann für den Slalom gewinnt gleich mal. Ja, kann man machen. Also ich glaube, die Stimmungslage jetzt auch mit dem Podium von Kathi Linsberger, wenn wir nochmal an Levi zurückdenken, ist da tatsächlich gut, weil gab natürlich auch bei den Herrenphasen, da war es schwierig. Von daher, nö, Respekt, finde ich gut, hat mir gut gefallen. Und ja, mache ich weiter mit den Deutschen. Linus Strasser wird 9. Sebastian Holzmann wird 15. Ja, Linus Strasser. Also Startnummer 1, ja, ist tatsächlich nicht immer ein Vorteil. Also man denkt ja, oh, ganz frische Piste müsste eigentlich ein Vorteil sein, aber wir sehen es häufiger, dass es gerade im Slalom nicht immer der wirkliche Vorteil ist. Und er hat oben, er ist oben super aggressiv reingegangen und hat da gleich einen fetten Fehler gemacht. Die Zwischenzeiten danach, die waren nämlich wirklich stark von Linus Strasser. Aber durch diesen dicken Bock, den er da oben macht, war er im Endeffekt schon so weit zurück, dass es die 14. Laufzeit war. Hat selber gesagt, ja, überdreht, überzogen, da dann im Endeffekt den Fehler reingebaut. Und das wurde sofort registriert, sofort nach oben gefunkt. Weil die anderen da oben zwar schon auch natürlich gepusht haben, ohne geht's nicht, aber diese Überdrehung, dieses Strasser drin hatte, das haben super viele registriert und gesehen. Und deswegen ist es dann nicht immer zwangsläufig der große Vorteil, die Eins zu haben.
Der war 43. da in dem ersten Abschnitt auf den ersten 11 Sekunden und dann zweite Zwischenzeit und dann drittbeste Zwischenzeit. Also ja, da hat das Boden wieder gut gemacht, aber 43. ist er mal reingestartet, ja. Mhm.
Davon musst du dich erstmal erholen, ja. Mhm. Und im zweiten kommt er oben ganz gut durch. Es sind bei ihm wieder gute Passagen dabei, aber leider halt auch unruhige Teile und, ja, deswegen, meine Güte, 9. Platz ist okay. Strasser ist eh einer, der meist ein bisschen Zeit braucht, um in so eine Saison reinzukommen und deswegen alles noch kein Beinbruch, aber man kennt seine Ambitionen. Er will auch um die kleine Kugel mitfahren. Und ja, da zählt am Ende, glaube ich, in dieser engen Konkurrenz, da zählt jeder Punkt. Deswegen, ja, abhaken, weitermachen, das Gute mitnehmen. Es war viel Gutes dabei. Du hast es selber gesagt. Aber klar, mit so großen Fehlern ist es dann natürlich am Ende des Tages schwierig. Sebastian Holzmann, 15. Platz. Mhm. Ja, er und auch ich waren nicht so ganz zufrieden. Nach dem zweiten Durchgang, da dachte ich schon, boah, jetzt verspielt er hier wirklich eine Platzierung Top 15 aufwärts. Kam dann aber tatsächlich so, dass sich sehr, sehr viele noch viel schwerer getan haben als er in diesem zweiten Durchgang. Und am Ende steht solide Top 15. Er schreibt an, er schreibt ordentlich Punkte an und im Hinblick auf die Startnummern spült ihn diese Entwicklung, die doch wirklich positiv ist. Wenn man mal saisonübergreifend jetzt denkt, spült ihn so peu à peu ein Stückchen weiter nach vorne und nee, deswegen kaufe ich das Resultat, was die beiden angeht. Es waren 5 Deutsche am Start. Ja, nur 2 kommen im Endeffekt in den zweiten Durchgang. Und sehen überhaupt das Ziel im ersten Lauf. Aber da waren Anton Tremmel, Fabian Himmelsbach und Linus Witte. Linus Witte hat sein Weltcup-Debüt gegeben, ist 2001er Jahrgang vom SC Bad Aibling. Da war ich heute noch mit meinem Fahrrad unterwegs. Und ich bin kein Ultra-Trail-Fahrradfahrer, sondern das ist unweit von Rosenheim. Deswegen habe ich den Namen tatsächlich schon auf dem Schirm. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen an die letzten Rennen oder auch die geplanten Rennen denken, der Deutsche Skiverband setzt jetzt Leute ein. Es ist das dritte Mal, dass ich hier über ein Weltcup-Debüt spreche. Mhm. Und der Winter ist noch nicht lang. Und das ist jetzt der richtige Weg. Nimm die Startplätze, die du hast, und führ diese Leute ruhig daran. So. Und der Linus kann sich im Schatten vom Linus gut entwickeln. So, man ist eh oben, ja, also die ganze Infrastruktur, wenn du schon ein Viererteam hast, dann nimm halt einen 5. mit. Du hast die Serviceleute, die Trainer, die Betreuer, die Reise steht sowieso und ob du jetzt im Endeffekt mit einer Person mehr oder weniger fährst, ist wurscht. Deswegen, das so als großes Bild finde ich gerade gut, dass sie die jungen Jahrgang um die 2000er, dass sie jetzt tatsächlich ranführen. Und deswegen, ja, mei, natürlich ärgerlich, dass alle 3 ausscheiden, aber 27 von 72 Startern sind im ersten Durchgang ausgeschieden. Das ist
ja, es waren sogar 29, 2 sind dann quasi stehen als disqualifiziert. Ja, genau, richtig. Also eigentlich 29, ja. Genau, 29 von 72, es ist schon eine hohe Quote natürlich. Ja.
Absolut, absolut. Also da sieht man, A, natürlich klar, muss man irgendwann riskieren und andererseits war es mit der brüchigen Piste aber tatsächlich auch nicht so leicht. Ja, deswegen, okay, kein Beinbruch, aber geht besser, wird auch besser sein. Wenn bei Strasser alles aufgeht, dann weiß ich nicht, ob du mir weiterhin Fotos von 3 Österreichern ganz vorne schickst. Ja. Trifft aber natürlich
super, ja.
Ja, trifft.
Ja.
Bitte.
Ich fand das nur super, diese Grafik, die sie da jetzt dann haben mit dem Podest, die sie da einblenden nach den Rennen und dann völlig verrückt, dass da dreimal die österreichische Fahne zu sehen ist. Ja, das habe ich mit dem Handy abfotografieren müssen tatsächlich. Ja,
ja, so ist es. Aber Mai, du, Linus war natürlich nicht der Einzige, auch aus dem höheren Segment, der jetzt hier nicht ganz zufrieden sein kann und so ein bisschen, ja, mit ein bisschen Beigeschmack abreißt. Henrik Christoffersen, durchschnittliches Rennen, sieht man auch, ja, an den Laufzeiten. 11. Laufzeit, 10. Laufzeit, kommt am Ende der 7. Platz bei rum, 1,2 Sekunden ist er zurück auf Manuel Feller. Allerdings, wenn man sieht, auf Michael Matt, das sind es nur 15 Hundertstel. Es war dann doch Feller-Schwarz, so ein bisschen eigene Liga in der Summe, was sie gefahren sind. Und dahinter super eng und knapp. Und ja, mal so ein Christoffersen ist dann natürlich nicht zufrieden. Was soll sich Clément Noël denken, der Zweiter war nach dem ersten Durchgang und ja am Ende hier als 12. Reinfährt. Normal hat man immer gesagt, naja gut, der Noël wird Erster oder scheidet aus. So, jetzt hat er mal tatsächlich versucht, ein bisschen zu dosieren. War auch natürlich super schwierig. Also er fährt die 25. Laufzeit, Feller fährt die 18. Laufzeit. Sie waren die Stärksten im ersten Lauf. War nicht einfach, aber das sind dann natürlich schon halt gravierende Unterschiede, die man sieht. Und ja, Atlee McGrath, Riesenfehler gehabt, dann disqualifiziert worden. Wär auch ohne Disqualifikation nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Und ja, so geht's halt los im Slalom. Aber ja, nein, das kann nach dem nächsten Slalom kann es schon wieder ganz anders aussehen. Dann stehen halt vielleicht Strasser, Christoffersen und ja, Noël auf dem Podium und 2 Österreicher sind enttäuscht, nur als Beispiel. Also was hier passiert, ist kein Fingerzeig für die ganze Saison, sondern wir müssen da wirklich in Ruhe mal abwarten, wie es weitergeht. Was mir echt wieder leid getan hat, vielleicht schauen wir kurz auf die Schweiz. Loïc Meillard, ja, nach diesem Bindungsthema, was in Sölden war, klar, das hatte am Ende keine Auswirkungen. Also ich glaube, da ist er noch abgereist, hat gesagt, da war das mit dem Wind gar nicht so das Problem, ja, weil keiner Punkte gemacht hat. Ja, dann ist die Ausgangslage ja eigentlich gut gewesen. Dann fädelt er so früh ein. Ah, ist kein guter Saisonstart.
Ja. Genau, ja, habe ich mir auch gedacht. Sicher, der wird sicher jetzt nicht mit riesigem Selbstvertrauen abreisen, ganz einfach. Ja. Ist natürlich auch, er war einer dieser Leute, die nach der Protestaktion gekommen sind, wo man natürlich jetzt dann ins Spekulieren, wir können nicht in die Köpfe reinschauen von den Leuten, die da danach kommen sind, inwiefern es sie beeinträchtigt hat. Was man auch sagen kann, ist, es sind auch im ersten Lauf schon viele ausgeschieden, mehr einer von 3 Ausfällen im zweiten Lauf. Es ist eben ein Hochrisikodisziplin sicher, der Slalom. Da gibst du alles, weil wenn du nicht alles gibst, passiert es dir so, wie es einem Ramon Zehnhäusern passiert ist. Der ist von 8 auf 22 gefallen, ja, mit der 27. Laufzeit. Da sind einige dann noch zurückgefallen. Auch Marc Rochard, wenn wir jetzt bei den Schweizern sind, der war 9. nach dem ersten Lauf, ist auch zurückgefallen, auf Platz 19 dann letztlich. Es gibt noch mit Tanguy Neff und Luca Erni, die waren punktegleich da, die waren eine Zeit lang auf dem Leaderpodest und haben da die Zeit an der Sonne genossen. Tanguy Neff ist glücklich, mit der Startnummer 42 gepunktet zu haben. Der war nämlich, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, der hatte, glaube ich, nur ein Ergebnis im letzten Jahr, in der letzten Saison. Also gut, dass er da jetzt so gut reinkommt. Aber man muss sagen, Daniel Jühl war eigentlich der so ein bisschen eine Watschen für die Schweizer verhindert hat als Fünfter. Vor allem, weil es dann nur, genau, es waren nur 300stel auf Platz 3. Der war mit dem ersten Lauf nicht so zufrieden, da war er 13. Dann hat er gesagt, im Setup ein bisschen was geändert, hat genau das Richtige gefunden. Dann hat sich's besser angefühlt, hat sich verbessern können, eben von 13 auf 5. Und ja, hauchdünn, da war ja der Michi Matt recht lange in Führung und war einer nach dem anderen, der da gekommen ist, knapp dran, aber doch knapp hinter Michi Matt, ist es eben eng zugegangen. So viel für die Schweiz, die ja grundsätzlich, sagen wir immer wieder, wirklich starke, schnelle Leute haben im Slalom, diesmal ja mit Platz 5 von Daniel Jühl da abreisen. Ja, Tobias, jetzt kommen wir dazu.
Ganz kurz, was machen wir mit Johannes Strolz? Das ist doch schon wieder ein Saisonstart.
Ja.
Nach der solchen Saison letztes Jahr und man geht dann rein und sagt, so, ich habe Setup jetzt wieder auf Null, ich fange wieder neu an. Er war sehr zuversichtlich, hey, ich komme, schreibt es mich nicht ab. Hat nur die Startnummer 30. Da siehst du, wie schnell so eine Saison, welche Auswirkungen sie dann haben kann, ja, wenn's echt mal schlecht läuft. Ja, dann fällt er halt wieder ein. Mhm. Also, das ist schon, und weißt du, die Situation, so, das ganze Team ist happy, ja? Ich stehe jetzt wieder da und bin auf gut Deutsch gesagt wieder der Trottel, der es nicht hingekriegt hat. Also, nicht schön, gell?
Ja, sein Einfädler, also 6-mal im letzten Winter eingefädelt, jetzt der erste wieder. Und ein bisschen komisch, ich habe jetzt länger noch drüber nachgedacht, er ist bei einer Haarnadel eingefädelt und tendenziell würdest eher beim zweiten Tor einfädeln bei einer Haarnadel, wenn du einfach ein bisschen zu früh einlenkst. Der ist aber schon beim ersten ganz klar zu früh eingelenkt. Ja, es war kein knapper Einfädler eigentlich. Es war schon recht deutlich und irgendwie habe ich so das Gefühl, er will halt sicher sein. Er will viel in die Linie investieren, früh einlenken und dann passiert es dir halt so ein Einfädler. Wenn du anfangs nachdenken, hey, schau mal, dass wir da schön Höhe hoch bleiben, extrem schwer. Er hat es auch zugeben jetzt in der Saisonvorbereitung, hey, das ist eine mentale Geschichte. Die mentale Geschichte, da wird er sich, ja, da musst dich selber rausholen, da musst, ja, natürlich, ich glaube, so gut wie jeder mittlerweile in diesem Sport arbeitet auch mit mentalen, mit mentalen Übungen, mit mentalen Trainern. Aber ja, es wird nicht leichter, ja. Wenn er jetzt 30 war, schon von der Startnummer her, ist die Frage, müsste man dann nachschauen in der Starting-List, ob er da jetzt auch rausfällt, dann wird es nochmal deutlich schwieriger, ja. Gut, dass du das noch erwähnt hast. Und dann gab's 5 Läufer vor Schluss diese Aktion. Die letzte Generation mit circa ja so einer Handvoll Leute ist genau da, wo Markus Schwarz die Bestzeit gesetzt hat, in den Zielbereich gelaufen, hat dort Maisstärke verteilt, also so oranges Pulver hat das dann ausgeschaut. Das Rennen war rund 10 Minuten unterbrochen und die haben darauf aufmerksam gemacht, also ihre Botschaft war, dass die österreichische Regierung auf die Empfehlungen des Klimarats hören soll. Der Klimarat vor einiger Zeit einberufen worden, da sind Leute wie du und ich auch dabei, da sind wirklich Leute aus der Bevölkerung eingebunden worden, die sich zusammengesetzt haben und quasi Punkte überlegt haben, was man an Klimaarbeit ändern sollte oder was man klimatisch für Maßnahmen setzen sollte. Und das ist eben ihre Forderung, dass man auf die Vorschläge vom Klimarat hören soll. Das ist aber vollkommen untergegangen, was ihre Forderung ist, weil es dann ja recht zugangen ist. Also ich sehe das ein bisschen gelassener, glaube ich, als viele andere. Ich finde diese Aktion, bei der Aktion, da ist nichts passiert. Sie haben ganz klar darauf geachtet, natürlich, dass das sicher abläuft, dass da jetzt absolut niemand in Gefahr gebracht wird. Was man eben sagen muss, ist, diese Vorbereitung von den Leuten, die noch auf dem Start, am Start gestanden sind, die ist sicher beeinträchtigt gewesen. Wir wissen, dass Slalom eine sehr, ja, sehr mentale Geschichte, aber jetzt auch nicht so wie zum Beispiel in der Abfahrt, wo man sagen könnte, da geht's da ist das Risiko sehr, sehr hoch. Aber es ist einfach eine mentale Herausforderung, diese 60 Tore richtig zu passieren. Die Piste hat nachgelassen. Wir sehen auch an den Zeiten schon ein bisschen vor der Unterbrechung, dass die auch nicht mehr die Besten waren. Markus Schwarzer, ganz klarer Ausreißer da, der ist die Laufbestzeit gefahren im zweiten Lauf. Sonst diese Top-10-Leute, die haben alle Probleme gehabt, eine gute Zeit im zweiten Lauf zu fahren. Es gibt da das Dean Olsen, der sicher, der war der Erste, der dann nach diesen 10 Minuten fahren musste. Der ist einmal aufs Podest gefahren bis jetzt, hat einen Sieg gefeiert, sonst noch nie aufs Podest gefahren im Slalom. Der kann natürlich schnell fahren, dass der jetzt nicht, ja, dass der jetzt da zurückfällt. Ja, es kann natürlich sein, dass das sicher gestört hat. Der Loic Mea, der viermal im Podest, auf dem Podest war, ich habe extra nachgeschaut im Slalom, ja, der gehört da sicher auch vorne dazu, der fädelt dann ein. Jetzt zu sagen, der ist eingefädelt wegen dieser Aktion, ja, mag sein, hat sicher nicht geholfen, aber es sind auch einige eben ausgefallen, ja, davor schon, ist meine Meinung. Dann der Gstrein, Noel, ja, und dann kam der Feller, der diesen Vorsprung ins Ziel gebracht hat. Ich finde, das Timing war nicht ideal von ihnen. Also ich habe mir das jetzt länger überlegt, was wäre denn so das beste Timing gewesen für diese Aktion? Ich glaube, das wäre die Pause gewesen, bevor der Achtplatzierte kommt, diese Top 8. Ich glaube, das wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, wenn du da eine Minute bevor der Achte dann kommt, dass du da in dieser Pause, diese Pause quasi verlängerst, wäre sicher gut gewesen. Vielleicht sind das echt auch die Leute, die das gemacht haben, vielleicht sind das echt keine, wie soll ich sagen, dass die das dann doch nicht so ganz abschätzen können, was es macht mit diesem Sport, wenn sie da für eine Verzögerung sorgen. Wobei dann einer von denen gesagt hat, er ist ein großer Skifan, geht selber gern Skifahren und so. Also ich glaube schon, dass die auch Skirennen, könnte ich mir vorstellen, dass die das verfolgen. Es ist halt das Problem, dass dieser Sport natürlich ziemlich ziemlich einmalig ist. Wenn du so eine Protestaktion, es gab zum Beispiel jetzt in Wimbledon im Juli, gab es eine Protestaktion, da haben sie ein Putzel verteilt am Rasen, ja, vom Außenplatz. Das dauert natürlich ja richtig blöd, weil du musst diese ganzen Puzzleteile einzeln wieder aus dem Rasen rauspicken und deswegen dauert das dann. Es ist natürlich keinem ist was passiert, es war nur blöde Arbeit, die da entstanden ist. Und du hast beim Tennismatch natürlich hunderte Punkte, die du spielst. Beim Skifahren hast du diesen einen Lauf, diesen einen zweiten Lauf. Du hast diese eine Chance, die jeder bekommt. Das ist One Shot, dieser Sport, das ist halt ganz was anderes. Und deswegen kann ich diesen Ärger gut nachvollziehen. Ich möchte nur auch sagen, ich fand die Reaktion vom Henrik Christoffersen absolut unterirdisch, wie man sich da so überhaupt nicht im Griff haben kann und wie man da als große Stimme der Szene, als Star dieser Szene so ausrasten kann, finde ich irgendwie bedenklich. Und dass man da sich so aufbläst und auch, ja, ich fand das wirklich, wirklich nicht gut, dass man da so tut, als ob man die jetzt, weiß nicht, was wollte er denn? Wollte er sie rempeln? Wollte er sie bespucken? Er hat sie mit Schneebällen beworfen. Die Austria-Presseagentur war dort vor Ort und hat darüber berichtet. Christoffersen und Filip Subcic haben die mit Schneebällen beworfen. Auch das finde ich schon nicht okay, weil was wollen die dann? Wollen die, dass alle anderen Fans auch da mit Schneebällen werfen? Und wäre ihnen das da am liebsten gewesen? Es gibt dafür Leute, die sich drum kümmern. Die Polizei war dann da. Ja, sicher sind die nicht nach 2 Sekunden schon da und tragen die weg, aber warum man sich da überhaupt irgendwie einmischt, also ich kann das überhaupt nicht verstehen und ich fand das wirklich nicht gut. Voss Sollewag ist ins Ziel gelaufen, hat da Plakate weggerissen und die Leute weggezerrt. Ich finde, geh weg, lass das, das sollen andere Leute machen. Äußere dich doch im Interview danach drüber, wurde eh jeder gefragt danach, aber ja, ich fand das unterirdisch. Tobias, du grinst schon ein bisschen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Was ist deine Meinung?
Ja, gut. Dass ich Henrik Christoffersen Fan ist zu viel gesagt.
Ja, aber ja.
dass mir der Typ, wir wollen im Sport immer Typen haben. So. Mhm. Und er ist halt ein Typ. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über emotionalen Vulkan Henrik Christoffersen sprechen. Mhm. Gab es in vielen anderen Formen und Facetten auch. Und du bist jetzt eher ein ruhigerer, pragmatischer, sachlicherer Zeitgenosse, Lukas.
Und ruhiger als der Henrik hoffentlich, ja.
Naja, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen. Das würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja.
Und die Menschen sind halt unterschiedlich. Und Christoffersen ist halt ein Vulkan. Und bei ihm ist es halt auch nicht gelaufen. Wenn der ein gutes Rennen gefahren wäre, so, hätte ich mal sehen wollen, wie die Reaktion ist. So. Aber dann kommt der Christoffersen, steht da unten, ist eh auf 180, weil es nicht läuft. Und wenn dieser Motor mal heiß läuft und dann passiert sowas und das, der Nächste, der fährt, ist sein Teamkollege. Da glaube ich, dass in dem da einfach eine Sicherung durchgebrannt ist. Und das war ja super impulsiv. Der wollte ja auf die losgehen. Also der hätte sich die geschnappt. Und dann hätte ich aber mal sehen wollen, was der mit denen gemacht hätte. Okay, spielt jetzt in einer spektakulären Sphäre. Ganz ehrlich, klar, okay, man kann so Dinge ruhiger und sachlicher und pragmatischer angehen. Ich kann in dem Moment ihn aber auch schon auch verstehen. Der ja fand diese Aktion einfach echt deppert und ich habe auch mir jetzt viele Gedanken gemacht. Mhm. Ich werde nicht schlau, was man sich dabei im Endeffekt gedacht hat. Wir brauchen nicht über das große Thema sprechen. Mhm. Dessen bin ich mir bewusst. Und dass dieses Thema mehr und mehr in den Fokus rücken muss, brauchen wir nicht drüber sprechen. Es geht jetzt, wie gesagt, alles nur, sind jetzt meine subjektiven Gedanken. Oh, wer es da draußen teilt und wer es nicht teilt, ist mir wurscht. Könnt mir gern schreiben, alles egal. Okay. Gegen wen richtet man diesen Protest? Es geht hier im Endeffekt zu Lasten der Athleten. Diese Athleten, ich habe super viel mit Wintersportlern zu tun. Du auch. Das sind Athleten, die kommen meistens aus ländlichen Regionen. Die haben eine unglaubliche Sensibilität für Natur, für Berge, für den sensiblen Umgang mit dem Planeten. Aber es ist deren Job. Das ist deren Arbeit und es ist deren Leidenschaft. So, was hatten wir denn letztes Jahr? Die Athleten selber haben Petitionen auf den Weg gebracht. Mehr Klimaschutz, Leute. FIS reduziert die Reisen. Schaut's, dass wir eine bessere Bilanz haben. Bitte, bitte tut was dafür. Mit überwältigender Mehrheit wurde dieses Ding unterschrieben, diese Athletenpetition. Also zu wessen Lasten geht es? Es geht zu Lasten der Athleten, die da noch kommen. Aber jetzt habe ich ein grundlegendes Verständnisproblem. Wenn ich was erreichen will, dann muss ich doch versuchen, Leute mitzunehmen. Und wir reden hier von Menschen, die Sportler sind auch Menschen, die grundsätzlich mehr Klimaschutz wollen. So, und jetzt gehe ich hin und störe deren Arbeit, deren Leidenschaft, deren Umfeld, obwohl die eigentlich auf meiner Seite sind. Was ist denn das für eine grundlegende Herangehensweise? Wie will ich denn irgendwas erreichen, wenn ich die Leute, die eigentlich auf meiner Seite sind, wenn ich zu denen sage, so, ist mir scheißegal, euch haue ich jetzt auch noch einen drauf. Diese Bewegung hat wahnsinnig viele Sympathien sowieso schon verspielt in der breiten Bevölkerung. Und jetzt hast du eine Gruppe, die ja eigentlich auf deiner Seite ist, weil jeder Wintersportler will, dass der Klimawandel, dass die Auswirkungen so gering wie möglich sind, weil es ist deren Beruf und deren Leidenschaft. Und die wollen natürlich, dass der Skisport auch in 10, 20, 30, sucht's euch eine Jahreszahl aus, dass der auch noch besteht. Und dann habe ich Leute, die ja eigentlich meiner Idee schon was abgewinnen können, die will ich jetzt auch noch verprellen. Geht nicht in meinen Schädel rein. Da kommt danach ein Video, ja, wir wollten den Athleten nicht schaden und wollten da sportlich auch nicht eingreifen. Ja, dann macht's euch vorher schlau. Und geht's nicht fünf Startnummern vorm Ende, geht's nicht dann in den Zielbereich. Dann sag, wie du's jetzt vorhin gesagt hast. Gut, es ist TV-Break. Aber wenn ich das jetzt alles überdenke, glaube ich nicht, dass die so weit sich informiert haben, dass vor der Startnummer 8 ein TV-Break kommt und man dann keine Aufmerksamkeit hat. Ja, sorry. Also geht überhaupt nicht rein. Und die Außenwirkung ist dann im Endeffekt, ja, wir finden eigentlich Wintersport scheiße. Weil wir waren jetzt hier an einem Ort, absolutes Winterparadies. Klar werden natürlich immer arbeiten, dass du mich auch noch darauf hingewiesen, dass so ein Hang natürlich präpariert werden muss und auch, dass man schon vor dem Winter eingreifen muss. Aber das ist überall so. Wenn du das nicht machst, hast du nirgends mehr Wintersport. Und die Außenwirkung, die ich jetzt so sehen würde, ist, die protestieren gegen den Wintersport, gegen das Skifahren. Und die finden, dass das abgeschafft gehört. So ist jetzt eine Außenwirkung, die bei vielen entstehen kann. Meine Außenwirkung ist es jetzt erstmal nicht. Ich glaube, denen geht es um eine Bühne, um eine Plattform. Die wissen, da ist natürlich viel Aufmerksamkeit drauf. Das ist so das Einzige, was sie im Kopf haben. Aber mir geht das weitere Denken, kann ich mit meiner Aktion erreichen und wen kann ich damit erreichen? Ganz ehrlich, mit solchen Aktionen, da gewinnen sie meiner Meinung nach die Leute nicht dafür. Und dass Minderheiten Politik verändern, boah, das passiert ganz, ganz selten. Das geht nur, wenn du Mehrheiten gewinnst. Aber so gewinnst du die Mehrheiten eben nicht. Sollen es dem Elias die Glatze orange anmalen? Oder sich mal überlegen, wo und an welcher Stelle gehe ich rein mit meinem Protest? Aber diese Aktion, mir erschließt sie sich nicht. Und deswegen, ja, mei, der Christoffersen ist der ausgerastet. Ich habe herzhaft gelacht. Bin ich natürlich auch ein bisschen stumpf manchmal in meinem Humor. Und warum haben sie denn überhaupt die Plattform? Weil der Christoffersen sie verdreschen wollte. Wenn das eine singuläre Protestaktion gewesen wäre, hätte man drüber gesprochen. Aber was war denn der Nachdreh? Der Nachdreh war, Christoffersen will auf diese Leute losgehen. So, und jetzt haben sie ihre Plattform, aber nur wegen Christoffersen. Wenn die da ihre Farbe verteilt hätten, dann werden die weggetragen, davon gibt's dann Bilder und dann wird das Rennen fortgesetzt. Dann redet man kurz drüber, alles gut. Aber so richtig Würze bekommt die Geschichte, weil Christoffersen und Subcic da entsprechend halt reagieren. Ansonsten wäre das eine absolute Randnotiz gewesen, völlig unnötig. Und wie man Leute im Sport bei Kulturveranstaltungen und so weiter, wie man da eine Mehrheit gewinnen will, das muss mir mal irgendeiner erklären. Große Bühne hin oder her, aber mir geht's nicht in den Schädel. War jetzt eine lange Ausführung. Wie gesagt, ist meine subjektive Meinung, aber find's nicht gut, kann's nicht nachvollziehen.
Ja, also auch dein Tenor quasi auf jeden Fall die falsche Bühne für diesen Protest, was man auch auf jeden Fall argumentieren kann. Ich glaube, man muss natürlich aufpassen, aber jeder, der da beteiligt war, sagt, das ist wirklich quasi nachhaltiges Event im Sinne von, du kommst da mit der Gondel rauf, mit Bussen rauf, das war Naturschnee, war auch irgendwie so, wurde angeführt natürlich, dass da jetzt nicht großartig viel Kunstschnee notwendig war, um dieses Rennen durchzuführen, ich halte es für gefährlich, wenn man dem Christoffersen so zusieht, denken sich, also dann wird das halt ein bisschen legitimiert, dass man da ja eh hingehen kann, die irgendwie berühren kann, attackieren kann, weiß nicht, wenn sie dann einmal bei der Straße, wo ich gerade fahre, kleben oder so. Ja. Ich muss dem Christian Scherer ein Kompliment machen, der sich da dagegen gestellt hat gegen den Christoffersen und den da in der ersten Angriffswelle quasi eigenhändig abgeblockt hat. Der Christian Scherer, der ist gut in Form, bist wahnsinnig. Ja. Den Christoffersen zu stoppen ist nicht so leicht. Einen ein bisschen ernsteren Zugang oder Gedanken habe ich noch, den Vergleich zur Flitzerin in Schladming, den wir hatten, ja. Hat man das nochmal angeschaut, jetzt die Szene, auch auf YouTube gibt es ja ein paar Videos. Da gab es eine 3-minütige Unterbrechung nach dieser Aktion. Da waren auch alle, also wie soll ich sagen, die Stimmung war hahaha, das ist alles ganz lustig. Und die, die mit der Austragung von diesem Rennen beschäftigt waren, haben natürlich den Stress gehabt und gesagt, fuck, wie ist das passiert? Jetzt habe ich geschimpft. Aber wie ist das gerade passiert und müssen wir uns da Sorgen machen? Hey, es ist gerade Chaos, gell? Voll unangenehm, die Szene. Jeder hat das irgendwie mit Humor genommen. Und da denke ich mal, aber das war quasi eine PR-Aktion, das war Werbung, das war die eine viel plumpere Message als natürlich die da jetzt angebracht worden ist. Und ich kann mich nicht so großartig daran erinnern, dass man da auf die armen Athleten, die danach fahren haben müssen, irgendwie so Rücksicht genommen haben und gesagt haben, die wurde echt, die ganze Saisonvorbereitung wurde zerstört und ein ganzes Jahr und Träume wurden da zerstört durch diese Aktion. Ich halte diese Botschaft, die da vorkommen ist, für deutlich wichtiger. Dass diese Plattform, natürlich, die haben das Rennen instrumentalisiert. Die haben gewusst, hey, Sportevents sind nach wie vor im Fernsehen, sind das Sendungen mit den höchsten Einschaltquoten. Du kriegst selten sowas zusammen wie da. Ja? Und ihre Argumentationslinie ist halt, es hilft ja nichts, wenn wir da brav immer Briefe ans Ministerium schreiben und Bitte sagen und Danke sagen. Also quasi sie legitimisieren ihre Radikalisierung dadurch, dass eben niemand was tut. Das können wir so, das hat sicher einen wahren Kern. Bin gespannt. Ich glaube, das Thema wird uns nur ein bisschen begleiten. Ich bin gespannt, ob es da noch weitere solche Aktionen gibt in dem Weltcup. Ich hoffe nur, dass da nie Gefahr entsteht, ja, durch sowas. Das würde ich mir einfach wünschen. Ja, genau. Na gut, ja. Krasse Aktion jedenfalls. Die Aktion war möglich, weil es ein Rennen gegeben hat in Gurgel. Das war ja an anderer Stelle gar nicht möglich. Und jetzt habe ich die Kurve halbwegs nach Zermatt und Cervinia geschafft, glaube ich. Und Tobias, du hast mir noch ein Video geschickt vom OK-Chef, vom Franz Julen, der beim SRF war, der dann nach dieser, jetzt ist überall gestanden, gell, 8 von 8 Rennen abgesagt, nach dieser 8. Absage in 2 Jahren, nach diesem 8. abgesagten Rennen, der da quasi in Tränen ausgebrochen ist beim Interview, der dann gesagt hat, er hat dem Skisport so viel zu verdanken, irgendwie anscheinend sein privates Glück auch mit seiner Frau, hat er durch den Skisport kennengelernt, beruflich. Und am Ende spricht die Natur. Es war zu viel Wind, es war unmöglich, da Rennen zu fahren. Was ich ja auch gehört habe, schon, das war glaube ich am Samstag, dass da ja zum Beispiel TV, also Journalisten schon ein bisschen früher raufgefahren sind und dass die echt alle ein bisschen gesagt haben, sie haben sich gefürchtet in der Gondel, weil der Wind so stark war. Und wie sie dann oben waren, hat die Gondel eher aufgehört zu fahren. Viel länger ist es dann nicht mehr gegangen. Und das dürfte echt wirklich arg gewesen sein. Ziemlich starker Wind. Und ich muss ein bisschen Abbitte leisten, ja. In Sölden sagen sie immer im November, das geht nicht, das ist ganz schlecht, da kann man nicht Skifahren bei uns, weil da ist wegen Wind und Wetter, ja. Das ist eigentlich unmöglich. Deswegen wehren sie sich quasi auch ein bisschen da nach hinten zu gehen. Aber vom Termin jetzt in Sölden. Aber man muss natürlich sagen, die Strecke deutlich kürzer, das ist da ist doch ein bisschen dann in einem Kessel drinnen, ein bisschen windgeschützt als dort oben noch, wo alles doch freies Gelände ist. Aber ich muss das jetzt sagen, ich verstehe, was Sie meinen in Sölden. Wenn Sie sagen, hey, pass mal bitte auf im November, da wird es ganz gefährlich mit dem Wind, ob wir da nicht auch viele Absagen haben. Ich glaube, was man sagen kann, es wird immer schwerer, solche Sachen auch vorherzusagen, weil sich das Klima verändert und weil dadurch auch Wetterphänomene auftreten, die davor vielleicht noch nicht so vorgekommen sind. Der Franz Johlen, der OK-Chef dort, hat nämlich auch gesagt, wir haben uns die letzten x Jahre angeschaut und da war einmal ein Jahr dabei, wo es ganz schlimm gewesen wäre, auch so wie jetzt. Und sonst hätte das ganz gut ausgeschaut. Da gab es auch Jahre, wo es durchgehend traumhaftes Wetter gewesen wäre und wo es okay gewesen wäre zu fahren. Eben solche Vorhersagen immer schwierig, wenn man das mit der Vergangenheit irgendwie hochrechnen will. Aber ja, so ist es. Hast du Gedanken zu Zermatt-Cervinia? Der Vertrag läuft auf 5 Jahre. Wir haben jetzt 2 Jahre kein Rennen gesehen. Dreimal machen wir das noch. Stand jetzt.
Ich habe das Wort in meinem Artikel gescheitert, dass das Projekt gescheitert ist, verwendet.
Ja.
Ist hart, aber wenn wir jetzt auch noch die Trainings mit einberechnen und das auf die ganzen Jahre hochrechnen, sorry, das ist für mich in der Form, in der es angesetzt ist, ist das Ding gescheitert. Also,
ja, genau.
Du hast 2 Trainings in 2 Jahren
hingekriegt. Genau, am Donnerstag, die Frauen sind am Donnerstag gefahren, da hat es einen Trainingslauf gegeben, genau.
Ja, aber investiere ich so wahnsinnig viel Geld, unfassbar viel Energie für diesen gigantischen Image-Schaden, weil das, was in Gurgel passiert, resultiert auch aus Dingen, die zum Beispiel mit Zermatt zusammenhängen. Mit Baggern am Gletscher, mit Gigantismus, immer mehr, immer höher, immer weiter. Mhm. Also das eine führt irgendwie indirekt auch zum anderen. Und boah, ist es das wert. Du hast ja auch letzte Woche schön ausgeführt, ja, gut, im März, im Frühjahr, na, haben wir gute Buchungszahlen, da ist das eh alles okay. Aber jetzt, dass man so im Endeffekt im November, letztes Jahr sogar im Oktober, dass wir da noch ein bisschen was in die Kassen kriegen, oh, passt schon, nehmen wir mit. Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe keinen Bock mehr. Ich will das nicht mehr sehen zu diesem Zeitpunkt im nächsten Jahr. Wenn sie sich jetzt wirklich alle mal zusammensetzen und Bilanz ziehen, jetzt auch so ein lapidarer Punkt, habe ich dir geschrieben. Wer denkt denn überhaupt an die Zuschauer, die dann da in Massen hochgehen, unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, ihre Freizeit im Endeffekt dafür investieren? Weil das ist, da werden nicht alle da oben eine Zweitwohnung haben, sondern da musst du halt mal richtig ranklotzen, kohlemäßig. Wer kauft sich denn nächstes Jahr, wenn diese Rennen angesetzt sind, wer kauft sich dafür Karten und reserviert sich dafür Hotels und bucht Züge, was weiß ich? Wer macht das denn noch? Na, also so deppert musste erst mal sein.
Ein Kollege von der Presse, der ist dorthin gefahren zum Speed-Auftakt, weil er sich gesagt hat, hey, bei der Premiere will ich einmal dabei sein. Eben außer Spesen nichts gewesen, ja. Auch aus Journalistensicht sind natürlich nur ein kleines Rädchen an dieser Maschine, aber auch da ist es natürlich voll die Frage. Also kann man nicht vorstellen, wenn ich zu meinem Chef gehe im August und sage, hey, ich fahre nach Zermatt, weil ich das berichten will.
Er sagt dann unbezahlter Urlaub, Zara, das kannst du machen. Ja,
ja,
genau, aber genau, erzähl mir nicht, dass du da oben arbeitest, weil ja, viel so zu berichten wird es nicht geben. Und deswegen, also bitte setzt euch zusammen und macht euch Gedanken, aber das Ding, es tut mir wahnsinnig leid. Deswegen, als ich dann den OK-Chef gesehen habe und der hat geheult und was da für Leute Energie reinstecken, das sind ja auch diese Hidden Stars im Sport, die überhaupt die Sachen möglich machen. Für die tut's mir wahnsinnig leid. Es klingt jetzt hart schon immer, was ich sage, auch mit gescheitert und Imageverlust und haut's mir ab mit dem Zeug. Das geht einfach nur darum, dass ich im Endeffekt den ganzen Austragungsort nur das Beste will. Aber das, was hier abläuft, ist das Schlechteste, das Worst Case. Ein Wort, das oft verwendet wird, aber was jetzt abgegangen ist in den letzten 2 Jahren, Worst Case für alle Beteiligten. Und dann, wenn ich in einem Jahr merke, so, boah, das, was ich hier plane, was ich hier mache, es geht auf alle Bereiche zurück. Dann sage ich im zweiten Jahr, ja, komm, mein Plan ist eigentlich geil. Jetzt mache ich es nochmal. Gehe ich dann im dritten Jahr nochmal hin und sage, mein Plan, der ist urleiwand. Das wird was. Ich mache das nochmal. Dann müsste ich eigentlich so klug sein zu denken, so, eventuell ist mein Plan vielleicht gar nicht so gut, wie ich es gedacht habe. Also, ich weiß nicht, Lukas, wenn das nächstes Jahr wieder im Kalender steht, dann kann es sein, dass ich zufällig 2 Folgen lang krank bin und nicht aufzeichne.
Ja, weil du noch einen Urlaub einlegst und dir denkst, da passiert eh nichts.
Gell? Da habe ich ja fiebrige Erkältung, das weiß ich jetzt schon.
Okay, verstehe. Okay. Gut. Na gut, ich stelle mich drauf ein. Ja, erschwerte Bedingungen auch beim Après-Ski-Podcast dann. Ne? Na gut, ja. Nur ÖSV-Trainer Roland Assinger hat gesagt, alle guten Dinge sind 3. Ich würde es Ihnen wünschen, dass man das nochmal probiert. Aber natürlich, das war auch quasi Kärntner Höflichkeit, glaube ich, ja, dass man dort steht. Und der wird sicher dann auch viele Mitarbeiter dort gesehen haben, die an dem Projekt beteiligt sind und auch, wie die dann emotional aufgelöst sind. Ja, blöd gelaufen. Johannes Knut, ein Freund dieser Show, würde ich fast sagen, Friend of our Show von der Süddeutschen Zeitung, hat dann nochmal geteilt diese Tage ein Interview mit Josef Ferstl von vor 2 Jahren. Diese Aussagen zu diesem Projekt lesen sich halt auch interessant. Nicht? Es ist nicht so, dass man das nicht kommen hat sehen. Der hat auch gesagt, ich stelle mir das sehr interessant vor, ob das wirklich was wird. Dort oben, wir trainieren da oben öfter mal, das ist nicht so leicht. Ob das wirklich so durchführbar ist, wage ich zu bezweifeln. Paraphrasiere ich jetzt, nicht direkt zitiert. Ja, eben, dann haben sie ja reagiert, diese Strecke ein bisschen verkürzt. Früher war es ja die längste überhaupt und so weiter. Aber genau, gegen die Natur gewinnt immer, hat der Franz Jung gesagt. Ja. So war es jetzt auch. Ja, na gut, Tobias, wir brauchen noch einen Felix der Woche. Cut jetzt nochmal im Thema. Hast du einen? Ich würde mal anfangen. Und zwar der Felix der Woche geht für mich an jenen Pistenarbeiter, der ausgerutscht ist und dann in Gurgel ein bisschen den Hang runtergerutscht ist und dadurch im Fernsehen gelandet ist und da seinen kleinen Magic Moment hatte. Auch einer dieser Hidden Stars, wie du es vorher gesagt hast. Da sieht man wieder, dass es gar nicht so easy ist, dass es auch ein bisschen gefährlich sein kann und was die dort auch leisten, ist auch bemerkenswert. Wir haben ja schon auch 2-mal einen Rutscher in der Sendung gehabt und ein bisschen darüber geredet und gefühlt kommt, muss das einfach auch mal, einmal in der Saison kommt das mindestens vor, dass man solche Bilder sieht. Jetzt ist es in Gurgel passiert. Ich glaube, es ist nichts passiert, deswegen an dieser Stelle der Felix der Woche an den einen Pistenarbeiter, den meine ich. Ja.
Mhm. Ich mache das Ganze sportlich.
Sehr gut.
Und schau in die Ergebnisliste. 2 Kroaten im zweiten Durchgang. Ich sehe, wie viele Italiener. 2 Italiener im zweiten Durchgang. Norweger sehe ich 4. Und weißt du, was ich 3-mal sehe? Großbritannien.
Herrlich, gell? Ja,
das ist auch Wahnsinn. Also geht mein Felix der Woche auch Dave Riding, Jahrgang 86, Mann. Mhm. Der ist nicht klein zu kriegen. Ja, und wird hier Vierter. Also eine Hundertstel fehlen aufs Podium. Ja. Dave Riding ist natürlich der Leader und Captain von dem, was dahinter passiert. 16. Billy Major. Laurie Taylor war auch gut unterwegs, auch im zweiten Durchgang. 3 Athleten aus Großbritannien unter den Top 30. WTF, ja? Ja. Also echt der Hammer und super, natürlich super auffällig jetzt hier in Gurgel, soll man aber gesamt würdigen und deswegen, wir haben überhaupt nicht nur Riding, haben wir ganz kurz angesprochen, aber das aus so einer Nation mit solchen Voraussetzungen drei solche Athleten hervorgehen. Wow. Deswegen.
Ja. Sehr gut.
Felix of the Week.
Ja, gefällt mir. Gute Idee, ja. Sehr gut, sehr gut. Am Wochenende schauen wir nach vorne. Gibt's endlich Primetime-Skifahren, ja? Da haben wir dann in Killington einen Riesenslalom und einen Slalom. Die Männer werden pausieren und da geht's dann in 2 Wochen weiter in Beaver Creek. Aber in Killington, Heimspiel für Michaela Schifrin. Bin gespannt, wie die jetzt drauf ist. Sie hat ja nach dem Sieg in Levi noch mit Eis ihr Knie behandeln müssen, ob die dann wieder ganz fit ist, aber anscheinend muss sie das gar nicht sein, um Rennen zu gewinnen. Genau, Tobias, was haben wir vor uns am Wochenende?
Riesenslalom Samstag, Slalom Sonntag, 2 Uhr Zeiten müsst ihr euch merken, 16 Uhr erster Durchgang, 19 Uhr zweiter Durchgang für beide Tage. Und ganz kurzer Tipp, wer ist Gesamtweltcup-Führende nach dem Wochenende? Ein Name. Nach diesem Wochenende. Ich will nur einen Namen hören. Also du darfst dir aussuchen, wer.
Ja,
sag ich auch. Sehr gut. Alles klar.
Gut. Ob wir recht hatten, ja, hören wir nächste Woche. Dann melden wir uns wieder. Danke fürs Zuhören an alle. Alles Gute und bis nächste Woche. Servus.